Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henning Lindhoff und Sie hören gleich den Privatinvestor-Podcast, Episode 12, vom gestrigen Donnerstag, den 16. April 2020. Zusammen mit Alan Galecki, Florian König und Pascal Andres von der PI Kapitalanlage GmbH spreche ich über einige interessante Unternehmen, die durchaus auch für Ihr Depot, liebe Zuhörer, interessant sein können. Doch bevor es nun ans Eingemachte geht, unser bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
Ja, liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, investieren wir nun in Klopapier oder dann doch lieber in Wertpapiere? Mit mir zusammen sind heute verbunden per Kupferkabel Florian König. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Pascal Andres, ich glaube, du sitzt in Köln im Büro, richtig?
Richtig, guten Morgen zusammen.
Ja, guten Morgen, hallo. Und der Alan ist auch dabei. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hallo. Ja, liebe Zuhörer, wir haben eine kleine Umfrage gestartet bei YouTube und haben Sie gefragt, über welche Unternehmen sollen wir denn heute im Podcast mal sprechen. Und ja, die Mehrheit hat sich dann doch ausgesprochen für die Großbank JP Morgan. Coca-Cola wollten auch 29% der Zuschauer bei YouTube hören und auch Essity hat noch immerhin 14% bekommen. Essity, Jungs, ich glaube, die machen mittlerweile auch in Edelmetall. Weiße Gold haben wir vorhin ein bisschen im Vorfeld drüber gesprochen. Ja, ist Essity jetzt ein Krisengewinnler? Kann man drauf setzen auf das Unternehmen?
Kurzfristig sieht es so aus. Also die mussten ja ihre Produktion nach oben fahren. Und wenn man nur den März anschaut, haben sie 20% mehr Umsatz mit Klopapier, Küchenrolle und anderen Hygieneartikeln gemacht als im Jahr zuvor. Ja. Also das sieht ja aus wie ein richtig schnell wachsendes Unternehmen. Aber ob es langfristig so ist...
Ist ja eigentlich auch nur ein Vorgriff auf die Zukunft, ne? Gerade was Klopapier angeht. Also ich glaube, der Verbrauch wird jetzt nicht unbedingt steigen. Die Leute haben es jetzt einfach nur zu Hause gebunkert, oder?
Ja, das wird die entscheidende Frage sein.
Also die entscheidende Frage ist immer, was kommt hinten raus?
Also... da sehe ich mehrere Facetten. Also das ist ganz klar. Klopapier ist jetzt einfach nur ein Vorholeffekt. Das wird ausbleiben. Aber die Leute sind jetzt ein bisschen empfindlicher und sensibilisiert worden hinsichtlich Hygiene. Und SET bietet ja Tempos, Cevas und auch noch andere so Papiertücher, die man jetzt findet am Flughafen zum Händetrocken machen oder wie auch immer.
Die Marke Tork ist da zu nennen. Ne?
Genau, die Marke Tork. Und das, glaube ich, wird langfristig zunehmen. Das ja. Unternehmen war ja in der Vergangenheit recht konservativ, wollte halt so eigengesetztes Ziel 3% organisch wachsen. Jetzt sind sie im März 20% gewachsen, also es wird sich schon wieder normalisieren, aber wird vielleicht einen Tick über 3% liegen.
Ja, okay.
Was bei den Unternehmen jetzt aus meiner Sicht noch spannend ist, die sind auch der größte Hygieneartikelhersteller in China.
Okay.
Unter der Marke Winda haben die im Prinzip direkt in China eine Beteiligung, da sind sie zu 42% drinne. Und das wächst natürlich deutlicher. Hier liegt das organische Wachstum nicht bei 4%, sondern deutlich über 8. Und ich glaube, auch die Chinesen sind in dem Bereich nochmal zusätzlich sensibilisiert worden, dass das auch langfristig so weitergehen kann.
Ja, also Thema Hygiene und natürlich auch Gesundheit, Pharma, das wären so natürlich die Themen der Zukunft sein, gerade auch aufgrund der Corona-Krise. Ich gucke gerade mal in unsere Datenbank rein, da ist Essity dann doch fair bewertet aktuell am Markt, also nicht unbedingt ein Kauftitel. Aktuell, aber langfristig als Langfristinvestment dann durchaus noch spannend.
Sind auf der anderen Seite aber auch gut verschuldet, sollte man da auch
okay, ja.
festhalten.
Ja.
Genau, also sie haben im Prinzip eine Nettoverschuldung zu Cashflow-Verhältnis von 2,5. Das ist für einen Konsumgüterhersteller, ja, oberste Grenze, würde ich sagen. Also wenn man das mit anderen Unternehmen vergleicht, die wir heute besprechen wollen, sind sie schon noch eher etwas geringer verschuldet. Was mir gar nicht gefällt, ist halt der hohe Goodwill-Anteil am Eigenkapital. Dass sie enorme immaterielle Vermögenswerte auf der Bilanz haben. Und wenn dann halt eine Marke nicht so läuft wie gedacht, müssen sie auch Abschreibungen vornehmen. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, weil ja das Geschäft brummt. Aber sollte man natürlich im Hinterkopf behalten. Das Wachstum über die letzten 5 Jahre jetzt im Ist-Vergleich lag im Umsatz ungefähr bei 7% jedes Jahr und bei der EBIT um 10%. Das ist sowohl halt organisches Wachstum, also ein Tick über 3%, als auch anorganisches, indem sie halt ihre Cashflow-Stärke nutzen, um weitere Marken zuzukaufen.
Ich wollte das Markenthema nochmal ansprechen. Im Grunde, man darf sich davon nicht blenden lassen, auch von einer langen, rigorosen Historie. Jede Marke ist letztendlich fehlbar oder kann fallen, ne, wenn sich halt die Geschmäcker ändern. Und das ein sehr gutes Beispiel aus dem letzten Jahr ist von Procter & Gamble die Marke Gillette. Also die Leute rasieren sich ja, aber es hat trotzdem im Vergleich zu früher einen Wandel stattgefunden, dass sich die Leute entweder weniger oder seltener rasieren oder dass sie sich anders rasieren. Und zwar, dass man dann entweder zum Barbier geht oder dass man so einen Bartschneider hat und dann auf die Nassrasur gänzlich verzichtet. Und so, dass dann Gillette letztendlich einiges an Nachfrage weggebrochen ist und der damals gezahlte Übernahmepreis von 50 Milliarden so in dem Sinne nicht mehr zu halten war und es musste entsprechend in der Bilanz wertberichtigt werden. Bei Goodwill-Positionen muss man generell immer sehr vorsichtig sein. Wenn man sehr konservativ ist, dann betrachtet man das als heiße Luft und versucht, sich möglich auf andere Punkte in der Bilanz zu fokussieren. Aber es ist halt, viel wird ja auch in der subjektiven Wachstumsannahme des Managements dann abgebildet. Die haben ja gewisse Vorstellungen, wie sich Marken entwickeln, welche Cashflows daraus resultieren. Und das wird ja dann immer, glaube ich, mit jedem Quartalsbericht oder zumindest einmal im Jahr überprüft, ob diese Annahmen noch so haltbar sind. Und wenn es große Abweichungen gibt, weil beispielsweise sich das Konsumentenverhalten massiv geändert hat, dann gibt es dicke Abschreibungen und das sind dann die Momente, wo bei Vorlage der Quartalszahlen plötzlich dicke Verluste ausgewiesen werden, auch bei standhaften Unternehmen.
Ja, das Thema Fehlbarkeit von Marken, wie du angesprochen hast, Alan, finde ich sehr interessant. Ich denke gerade so im Hygienebereich, was ja eigentlich eher ein profanes und banales Thema ist für die Menschen, ich glaube, da guckt der Konsument nicht so sehr auf Marken, ob das jetzt Talkpapier ist oder ob da ein anderer Name draufsteht. Das ist den Leuten, glaube ich, ziemlich egal. Das ist jetzt nicht wie bei Apple, dass da ein Kult um Klopapier, um einzelne Klopapiermarken entstehen wird.
Wer weiß, vielleicht entsteht das jetzt.
Also das ist auf jeden Fall so, dass im Prinzip diese Preissetzungsmacht nicht so stark gegeben ist wie bei anderen Marken. Aber man muss ja halt auch im Hinterkopf behalten, dass auch die ganzen Marken vom Aldi, vom Lidl und, die werden ja über die gleichen Fälligungsstrecken geschickt. Und eventuell, da gibt halt im Prinzip SET auch noch ein bisschen mehr Verantwortung an den Supermarkt, also haftungsmäßig, und kommen deswegen mit einer geringeren Marge aus. Das ist, an sich ist das ja, ist das auch eine solide Herangehensweise, wenn man halt Kohle verdient, indem man produziert für andere Supermarktketten.
Okay. Wie sieht das mit Konkurrenz aus? Hat SET da einen ernstzunehmenden Konkurrenten, was auch die kleineren Marken angeht?
Also Tempo zum Beispiel von Beiersdorf, oder?
Tempo ist SET.
Aber Beiersdorf hat da, glaube ich, auch eine Papiermarke, oder?
Beiersdorf hat so Verbundsmaterialien. Das heißt, komme ich nicht auf den Namen.
Oder habe ich da gerade was verwechselt?
Meinst du Hansaplast hinsichtlich Verbundmaterialien?
Genau, das, die gehören zu Beiersdorf.
Okay. Na gut.
Also generell kann man schon davon ausgehen, dass halt die Marken Ceva, Tempo und was noch alles dazugehört, schon die Nummer 1 sind. Das sieht man auch auf Statistiken. Also wir können ja mal schnell schauen, mit was sich das Management vergleicht, so als Hygienehersteller. Da zeigen sie, finde ich jetzt... zeigen sich halt mit Marken recht weit vorne. Aber ja, so die Statistik finde ich jetzt auf die Schnelle leider nicht. Aber generell, der Markt ist halt, weil auch die Margen nicht so enorm hoch sind, auch nicht so extremst attraktiv, wie jetzt zum Beispiel der Gillette-Markt. Dass da halt andere Leute reingehen und da auch Geld verdienen wollen, das ist ohnehin, weil die Margen da auch hoch waren. Ein Markt, der eher solide EBIT-Margen hat von 10 oder leicht drunter, der ist dann nicht ganz so attraktiv, wenn man vor allem halt auch viel investieren muss in Fertigungsstrecken.
Ja.
Und hinsichtlich der Marken ist ja für uns auch wichtig. Klar kann es zu Markenabschreibungen kommen, aber deswegen schauen wir besonders auf den operativen Cashflow und auf den Free Cashflow, weil diese Abschreibungen ja nicht cashwirksam sind in dem Sinne. Deswegen, das ist eine reine Sache, die dann auch über die Gewinn- und Verlustrechnung geht, die aber uns als Investoren schon kitzelt, aber wir können sagen, okay, wir setzen ja nicht unbedingt auf den Gewinn, sondern wir schauen, was ist am Ende für Cash über für uns, und so Abschreibungen sind ja nicht unbedingt cashwirksam.
Im ersten Moment nicht, aber es kann dauerhaft zu geringeren Einnahmen führen, wenn die Marke nicht mehr so attraktiv ist und die Verkäufe zurückgehen.
Das ist dann im Cashflow. Genau.
Das muss man schon im Blick behalten, genau.
Ja. Langfristig dann, okay. Anderes Unternehmen mit starken Marken ist natürlich Coca-Cola. 29% unserer Zuschauer bei YouTube wollten über dieses Unternehmen etwas mehr wissen. Ich weiß noch, früher hatten wir das Unternehmen schon in der Datenbank. Wir haben es jetzt wieder neu aufgenommen, vor einer Woche. Warum, weshalb, wieso?
Es ist ein sehr starkes Unternehmen mit starken Marken, aber wichtig ist da halt das Vertriebsnetz, die Infrastruktur, weil die könnten eigentlich jede Marke schnell international vertreiben und dadurch halt auch also Produkte, die sie jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, die jetzt noch nicht im Portfolio sind, halt kaufen im jungen Status. Unternehmen, die noch nicht so fortgeschritten sind, kaufen und dann schnell groß machen über ihre eigene Infrastruktur. Und das ist halt ein riesen Wettbewerbsvorteil von Coca-Cola. Und so können sie langfristig schon wachsen, aus unserer Sicht.
Also ich selber sehe auch die Vertriebswege und eben dieses ganze Logistiknetz als den großen Vorteil, weil mit der Marke Coca-Cola selber, da dürfte der Großteil der Zeit eigentlich schon eher zurückliegen. Also das große Wachstum sehe ich da jetzt nicht, weil der Trend halt auch zu gesünderen Alternativen geht. Und Coca-Cola als Konzern hat sich ja jetzt auch im Kaffeesegment und bei gesünderen Tee-Alternativen und irgendwelchen anderen kleineren Brandgruppen noch positioniert in der Breite, um eben die in Anführungsstrichen modernen Bedürfnisse besser abdecken zu können. Und das kann man eben über diese etablierten Kanäle, die man hat. Ne? Die sind ja in jedem Supermarkt drin und da geht es ja dann relativ zügig rein und man ist dann prominent positioniert.
Genau. Ja, ich denke auch, aufgrund der starken Vertriebsnetzwerke ist das einfach ein super Langfristinvestment, Coca-Cola. Also egal, wie jetzt die Kundengeschmäcker sind, man kann ja schnell umstellen, weiß nicht, irgendwelche neuen Geschmacksrichtungen in das normale Tafelwasser reinmischen und dann ins Regal stellen. Wie du sagst, Alan, die sind ja in allen Supermärkten der Welt vertreten und das ist ja relativ einfach, dann auf die Kundenwünsche, auf die neuen Kundenwünsche einzugehen oder auf neue Trends und neue Moden. Ich denke, da wird Coca-Cola auch in Zukunft immer vorne dabei sein.
Und man darf sich nicht abschrecken lassen, weil wenn man sich das Wachstum im Umsatz anschaut, sieht man erstmal 0% über 10 Jahre und über 5 Jahre minus 4%. Das ist absolut auf den ersten Blick kein gutes Unternehmen. Es schafft es nicht, die Umsätze zu steigern. Aber da musst du sagen, halt, stopp, das stimmt so nicht, weil organisch wachsen sie und wollen sie auch weiterhin wachsen. Sie sind nur jetzt von der Strategie dazu übergegangen, ihre ganzen Abfüllanlagen zu verkaufen. um die dann nicht mehr selber zu betreiben. Das heißt, die haben selber nicht mehr die Investitionsaufwand, die brauchen nicht mehr so Kapital, um einfach diese Abfüllanlagen zu modernisieren, zu automatisieren und stellen im Prinzip nur noch das Sirup oder die Marke zur Verfügung. Das führt dazu, dass im Umsatz schrumpfen, aber die Gewinnmarge steigt.
Genau, also die haben wenig margenattraktives Geschäft quasi losgelöst und auch gleichzeitig kapitalintensives und sind damit, wie es so schön heißt, im Neudeutschen Asset-Light. Oder gehen zumindest auf dem Weg dahin.
Begeben sich so allerdings auch ein Stück weit in Abhängigkeit. Wenn die Abfüller jetzt nicht abfüllen können, dann kann Coca-Cola natürlich auch nicht verkaufen.
Ja, und die Abfüller werden wahrscheinlich auch ihre Kapazitäten teilen dann mit anderen konkurrierenden Unternehmen, ne, mit Konkurrenten von Coca-Cola. Und da hat man eben dann nicht mehr alleinigen Anspruch, ne, auf die Produktionskapazitäten, denke ich mir.
Na, Coca-Cola will da mehrere Wege. Das heißt, zum einen sind sie dann schon noch als Aktionär mitbeteiligt, weil auch in Europa gibt es ja einige Abfüller von Coca-Cola, die auch börsennotiert sind. Da sind sie mit einer der entscheidenden und bestimmenden Aktionäre. Und zum anderen gibt es ja dann auch teilweise Exklusivverträge. Also, wie Alan schon meinte, die fertigen ja nicht nur Coca-Cola, sondern auch Monster, diese Energy-Marke. Mhm. Dann hast du Kaffee und. Das heißt, also allein mit so einem Kunden wie Coca-Cola kannst du auslasten, dein Werk, und darüber hinaus ist es ja auch so, dass es teilweise exklusive Vereinbarungen gibt. Also okay, ich glaube, großartig Druck gegenüber Coca-Cola können die kleinen Abfüller nicht aufbauen.
Ja, das sehe ich genauso. Ich dachte jetzt auch nicht eher Richtung Druck, sondern einfach, wenn Kapazitäten bei den Abfüllern nicht sind oder es einem der Abfüller wirtschaftlich nicht gut geht, oder es da irgendwie technische Probleme gibt, dass da dann diese Abhängigkeit besteht.
Das ist durchaus möglich. Das ist ja auch wichtig, ein wichtiger Aspekt, der jetzt nochmal in den Fokus, in den Blick gerät, dass man auf seine Wertschöpfungskette halt nochmal im Detail schaut und vor allem die Abhängigkeit von Asien probiert zu reduzieren.
Also ein genereller Trend ja jetzt auch im Zuge der Corona-Krise, ne? Abhängigkeit ein bisschen reduzieren.
Genau, also dass man vor allem halt systemrelevante Produkte, wie vielleicht eine Maske oder Hygieneartikel, direkt in Deutschland fertigen möchte.
Ja.
Das ist, glaube ich, es wird zunehmen. Und davon können halt auch einige Beteiligungen von uns profitieren, die sich halt auf den Industriebedarf konzentrieren und da halt ja den Unternehmen in der Fertigung Sachen zur Verfügung stellen, dass sie vernünftig und effizient fertigen können.
Ich würde gerne noch ein Thema aufwerfen im Zusammenhang mit Coca-Cola. Und da können wir vielleicht noch die McDonald's-Aktie noch auf oberflächlicher Ebene mit hinzunehmen. Das sind ja eigentlich mit Kriseninvestments, weil sie in der letzten Finanzkrise quasi sehr wenig verloren haben im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und jetzt bei der Korrektur ist ja aufgefallen, dass diese Unternehmen sogar mehr verloren haben als der S&P 500, mit nämlich über 40% von der Spitze bis zum Tief. Und hier darf man nicht außer Acht lassen, dass im Falle von Coca-Cola, die nicht nur für den Privatgebrauch Produkte herstellen und verkaufen, sondern auch in Restaurants, in beispielsweise von McDonald's oder halt irgendwelchen normalen Nicht-Fastfood-Buden. Und da ist ja dann entsprechend die Tür zu gewesen. Da ist einiges weggebrochen und sowas wird dann natürlich bitter bestraft direkt am Markt. Ne? Ob das dann so nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Wir gehen schon davon aus, dass die Restaurants wieder aufmachen und dass das Leben auf irgendeine Art und Weise wieder zurückkehren wird. Es kann aber in den Quartalszahlen zumindest temporär einen kleinen Dämpfer geben. Und das wurde vom Markt quasi vorweggenommen, falls sich jemand fragen sollte, warum Coca-Cola als Kriseninvestment versagt haben sollte. Das sehen wir jetzt nicht, ist aber ein kleiner Dämpfer gewesen.
Ja, wirklich, also ein guter Punkt, war ein kleiner Dämpfer, aber im Moment ist die Aktie immer noch fair bewertet, gemessen an unserem berechneten inneren Wert. Ein anderes Investment, was vormals immer so ein bisschen als krisensicher bezeichnet wurde, ist AB InBev, der Bierproduzent. Die Aktie ist dann doch schon ein bisschen stärker heruntergerauscht an den Märkten. Woran liegt das? Könnt ihr euch das erklären?
Also wahrscheinlich an der größeren Verschuldung. Also im Prinzip treffen viele Punkte auf AB InBev, so wie auch bei Coca-Cola. Bloß das Management war in der letzten Zeit noch aggressiver, hat noch mehr Magen dazu gekauft. Dazu kommt der Biermarkt, der auch sich ein bisschen losgelöst hat von den Industriemarken hin zu kleinen Fertigern, kleiner Manufaktur von Bier. Und das ist natürlich auch eine Sache, die AB InBev nicht so schmeckt. Dann muss man ganz klar sagen, es liegt an Corona. Nämlich an der Biermarke Corona. Die gehört ja auch zum AB InBev-Konzern und war eine der wichtigeren Marken. Und die hat allein Schaden genommen durch, dadurch das Virus auch den ähnlichen Namen trägt, hat die halt wirklich Schaden genommen, würde ich sagen. Ja. Also die Absätze sind rückläufig, so wie ich das gehört habe.
Und die das haben ist halt recht frühzeitig die Produktion eingestellt. Stimmt, weil das Bier wirklich nicht mehr gekauft wurde, interessanterweise.
Ja, gut, dass so eine Art von Fehlbarkeit von Marken, die man ja eigentlich gar nicht so vorher prognostizieren kann. Das war jetzt Zufall, wie die Kunden da reagiert haben.
Genau, muss man so ein bisschen auch jetzt bei der Analyse berücksichtigen und in den Hinterkopf behalten. Ja,
und dementsprechend ist wahrscheinlich die Bilanz jetzt auch gar nicht mehr so stark, was AB InBev angeht, beziehungsweise sie war vorher nicht stark, aber jetzt eben in dieser Korrekturphase im Zuge von Corona macht sich eben so eine etwas schwächere Bilanz dann doch bemerkbar.
Bin ich bei dir.
Der Unterschied halt zu ein paar anderen Firmen, die halt stärker konzentriert auf ein, zwei Marken sind, bei AB InBev ist es ja nicht der Fall, die sind ja deutlich breiter aufgestellt. Also wenn da jetzt eine Marke ausfällt, dann wird das deutlich weniger ins Gewicht fallen, als wenn jetzt sagen wir mal, die Leute aufhören würden, Coca-Cola zu trinken. Das wäre schon ein großer Unterschied.
Ja. Ja, wollen wir hoffen, dass der nächste Virus nicht Coca-Cola heißt. Gut, kommen wir vielleicht zum Bankensektor. Da habt ihr euch in letzter Zeit JP Morgan ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt in den letzten Tagen haben diverse Großbanken, gerade amerikanische Banken, Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Und alle waren doch sehr, sehr düster. JP Morgan jetzt im Besonderen hat den Umsatz mehr als halbiert auf 2,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal.
Den Gewinn, oder?
Den Gewinn, richtig. Entschuldigung.
Ja.
Auch aufgrund von hohen Rückstellungen, die man jetzt aufgebaut hat. Ja, 41% unserer YouTube-Zuschauer wollten dazu etwas Genaueres wissen. Was habt ihr denn da herausgefunden, Jungs?
Ja, das ist halt auch super spannend, gerade mit den Rückstellungen. Das ist so ein bisschen Indikator, wie läuft's gerade in den USA. Das Management hat ja gesagt, sie wollen im Prinzip alles, was in ihrer Hand liegt, tun, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Rückstellung macht jeder gute Manager, der einen konservativen Blick hat. Die haben auch erstmal ganz vernünftige Milliardenbeträge zurückgestellt. Was habe ich gelesen? Hat es jemand aktuell noch berat? Irgendwie?
Ich glaube, 8 waren es, oder?
8,3 Milliarden.
8,3 oder? Milliarden, genau.
Ja. Ja, also Rückstellungen sind ja erstmal eine Maßnahme, um eine Vorsorge zu treffen, also eine Kreditvorsorge. Es ist aber auch so, das kommt, glaube ich, auch vom Diamond, egal wie schlimm die Krise ist, es fallen nicht alle Kredite aus. Das muss man sich auch immer vor Augen führen. Und in dem Zusammenhang habe ich mal geschaut, wie viele Kredite sind denn in der Vergangenheit ausgefallen. Und da sieht man eigentlich ganz schön, dass auch, wo es vorher schon mal richtig geknallt hat, und das war aus meiner Sicht halt damals zur Dotcom-Blase. Das sind jetzt die Ausfallraten auf 1,94% hochgegangen bei JP Morgan. In der Finanzkrise bei 2,77%. Das sind ja auf den ersten Blick nicht unbedingt extreme Ausfallraten. Und im Jahr 2019 war die Ausfallrate nur bei 0,43%. Also hier hat JP Morgan kaum Ausfälle gehabt. Das wird jetzt anziehen. Und ein guter Manager ist, wie es der Diamond ist, baut dann halt auch einfach eine gewisse Kreditvorsorge ein, was richtig ist und zum jetzigen Zeitpunkt vernünftig, wo keiner abschätzen kann, wie viele Kredite leiden werden und wie es genau weitergeht mit den Maßnahmen. Es hängt wahrscheinlich auch alles an den Maßnahmen von der Politik.
Ich würde gerne für unsere Zuhörer zu den Rückstellungen noch mal was sagen, damit das ein bisschen greifbarer ist. Das sind im Grunde vorweggenommene Verluste, die halt bilanziert werden. Deswegen wird dann der Gewinn erstmal natürlich deutlich runtergehen. Aber es ist keineswegs ausgemachte Sache, dass diese Verluste auch später tatsächlich so eintreten. Das ist halt, wie Florian schon sagte, eine Vorsichtsmaßnahme, die aber auch vom Bilanzierungsstandard her vorgeschrieben ist. Also sofern man sieht, dass, aha, da könnte was ausfallen an Krediten, ist das Unternehmen verpflichtet, diese Rückstellungen zu bilden. Die werden als Verlust quasi in der Gewinn- und Verlustrechnung abgezogen. Es kann aber sein, dass dann beispielsweise nur halb so viele Kredite ausfallen und dann gibt es plötzlich in einem anderen Quartal wieder einen hohen Sondergewinn.
Ja, guter Punkt. Danke für die Erklärung. Was ich mich frage, ist eigentlich, JP Morgan, sind die jetzt wirklich so abhängig vom Kreditgeschäft? Ist doch in erster Linie auch eine Bank mit einem großen, mit einer großen Investmentsparte. Und jetzt gerade, was man so hört von der Fed, von der US-Zentralbank, was da unternommen wird, um die amerikanische Wirtschaft aus der Krise herauszuführen, stellt sich für mich eigentlich die Frage, ja, wird JP Morgan in naher Zukunft nicht eher profitieren jetzt von der aktuellen Situation oder da eben auch sehr stark wieder rauskommen?
Langfristig wahrscheinlich schon, aber man muss auch bedenken, JP Morgan ist einer der größten Kreditkartenanbieter in den USA. Und wenn da, und die Kreditkarten sind ja schon heiß gelaufen, dann vergibt JP Morgan auch Autokredite, das ist jetzt aber weniger das Problem. Ja. Hauskredite dann auch wieder, und dann ist immer die Frage, wann die Wirtschaft aufgemacht wird und inwieweit die Leute flüssig sind, weil das ist halt schon ein Unterschied, ob da die ganze Wirtschaft lahm oder die drei Viertel der Wirtschaft lahmgelegt werden oder ob es wie in der großen Rezession dann vor 12 Jahren so ist, dass so auf einer halben Stufe noch was im Hintergrund läuft. Das macht schon was aus. Und viele von den Banken haben halt auch mit ihren Kunden quasi so Ratenaufschübe vereinbart. Das heißt dann nicht, dass der Kredit ausgefallen ist, aber dass dann das Geld ein bisschen später erst fließt. Und da muss man einfach nur zusehen, dass das möglichst nicht ausfällt. Und da ist man dann wiederum auf die Politik angewiesen, dass die es zulässt, dass die Wirtschaft wieder aufgemacht wird. Ansonsten, Investment-Banking-Geschäft, was du angesprochen hast, an für sich ist ja, das ist ja auch recht zyklisch, weil das Investment-Banking ist ja im Grunde quasi so ein Beratungsgeschäft für Konzerne, für Merger- und Acquisition-Deals zum Beispiel, für Übernahmen, für das Herausbringen von Anleihen an den Markt. Oder um Kapitalerhöhungen durchzuführen. Für solche Geschäfte werden immer die Investmentbanken herangezogen. Und jetzt aktuell mit Übernahmen sieht es ja eher ein bisschen mau aus. Ne? Deswegen macht sich sowas dann auch bemerkbar in den Zahlen oder wird sich im nächsten Quartal bemerkbar machen.
Ja, guter Punkt.
Genau. Also kurzfristig profitieren sie mit ihrem Handelsgeschäft halt von den Handelsumsätzen, dass es Umschichtungen gibt im Markt. Da können sie kurzfristig aber das profitieren, aber das reicht halt nicht aus, um langfristig Ding dazu führen, dass es sich komplett ausgleicht. Also ich bin gespannt. Ich glaube, JP Morgan ist eigentlich konservativ geführt. Sie hatten eigentlich auch eine vernünftige Eigenkapitalquote und eine vernünftige Liquidität, was auch nochmal bestätigt wurde im ersten Quartalsbericht. Und auch in dem Vergleich, den ich vorhin herangenommen habe, die Eigenkapitalquote oder die Ausfallrate zur Dotcom-Blase und zur Finanzkrise war recht hoch. Da muss man aber auch sagen, da war die Eigenkapitalquote des Unternehmens noch deutlich niedriger. Also einfach mal wirklich materielles Eigenkapital, was ja kaum noch eine Bank erwähnt, aber was es noch gibt im Bankenbereich. Die lag da bei der Dotcom-Blase, lag die zwischen 3,5 und 4,2% materielle Eigenkapitalquote. Jetzt in der Finanzkrise stieg die schon leicht, aber lag immer noch bei 5,3%. Und mittlerweile ist JP Morgan über 7% materielles Eigenkapital. Das heißt, hier hat sich das Management auch ein bisschen konservativer aufgestellt, auch mit Hinblick auf eine mögliche Krise. Was aber auch wichtig ist für die Bank, ist das Verhältnis zwischen Kreditvergabe, also die Kredite, die vergeben wurden, im Verhältnis zu Einlagen. Und hier ist es so, dass JP Morgan da auch konservativ ist, also nur irgendwie 60% der Einlagen an Kredite weiterreicht. Das gibt, sind deutlich andere Banken im Markt, die einfach über 100% der eigenen Einlagen weiterreichen als Kredite. Das heißt, hier ist auch noch ein gewisses Risikopuffer. Also ja, aus meiner Sicht ist das ein Unternehmen, was auch langfristig besteht, was, wie Alan sagt, langfristig profitiert. Ich würde es gern echt kaufen zum materiellen Eigenkapital. Da würde ich sofort zuschlagen, aber das liegt aktuell nur bei 60, das materielle Eigenkapital, und der Kurs ist bei 90. Da müssen sie wahrscheinlich nochmal kräftig korrigieren. Hm.
Wie agiert ihr gerade in den Fonds? Habt ihr schon einen kleinen Teil gekauft von JP Morgan oder wartet ihr wirklich, bis der Kurs so weit noch runter geht?
Wir haben noch nichts gekauft, denken aber ab und zu mal drüber nach. Aber am spannendsten wäre es aus meiner Sicht echt, wenn der Kurs in Höhe des materiellen Eigenkapitals wäre. Und das wäre ungefähr bei 60.
Also heißer Tipp für Sie, liebe Zuhörer. Gucken Sie ab und zu mal auf den Kurs von JP Morgan. Florian König sagt, ungefähr bei 60 US-Dollar kann man einsteigen.
Wird spannend. Das haben Sie auch einen günstigeren Preis erwischt als Buffett. Ach.
Ja, Jungs, habt ihr noch andere Themen? Haben wir alles besprochen, was wir uns vorgenommen haben für heute?
Ich würde gerne noch ergänzen, dass JP Morgan, glaube ich, die einzige Großbank in der letzten Krise war, die keine Staatshilfe bekommen hat.
Okay, wirklich?
Ja.
Interessant, ja.
Also ob die Bank of America oder die Citigroup, die ist ja besonders negativ aufgefallen, Papa hat ja komplett zerlegt, die dann weg waren. Auch diese Hypothekenfinanzierer wurden ja verstaatlicht, Fannie und Freddie. Und JP Morgan war halt der Last Man Standing, der keine Hilfen brauchte und durch das hervorragende Management eben entsprechend gut die Krise manövriert wurde. Das ist halt der große Pluspunkt, den wir im Vergleich auch zu den Konkurrenten sehen, dass der Manager da erstens sehr lange dabei ist und zweitens er sich qualitativ bestens bewährt hat.
Ja, und er ist auch wieder fit. Er hat ja, glaube ich, eine Not-OP gehabt am Herzen. Aber er scheint wieder genesen und ich hoffe, dass er auch, dass ihn das nicht unbedingt behindert und der jetzt auch vernünftige Entscheidungen trifft.
Genau. Hört sich ja wirklich spannend an. Also hätte ich nicht gedacht. Sehr schön, ja. Gut, aber für heute sind wir durch. Was meint ihr? Habt ihr noch was auf dem Herzen?
Das war soweit aus meiner Sicht.
Gut, okay. Gut, liebe Zuhörer, wenn Sie eine Frage an unsere Analysten stellen wollen, schicken Sie uns diese Frage doch am besten per SMS oder WhatsApp oder Telegram oder per Anruf gerne an die Nummer 01573-162-9921. Ich wiederhole nochmal unsere Telefonnummer 01573-162-9921. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich über Sprachnachrichten, die wir hier im Podcast auch einfügen können. Also, stellen Sie uns gerne Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihre Hinweise. Wir besprechen diese Themen dann sehr gerne. Ja, für heute machen wir einen Strich drunter, Jungs. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Arbeitstag und ich denke, so in circa einer Woche hören wir uns dann wieder. Schönen Tag noch, liebe Zuhörer, machen Sie es gut. Auf gute Investments, Ihr Team vom Privatinvestor. Tschüss.
Servus, alles Gute. Ciao.